Hallo, hier ist wieder David Koppensteiner mit dem zweiten Teil der Sendung mit dem Titel Pornografie, ein kleiner Streifzug durch die Welt der Sexualität. Ich will heute die gestrige Sendung fortsetzen und gleich zum Thema kommen. Mit dem Aufschwung der Internetpornografie hat auch der Begriff des Cybersex nicht nur in die Theorie, sondern auch in den Alltagssprachgebrauch Einzug gehalten. Was unterscheidet nun diese Art des Sexes von der sonstigen Sexualität? Howard Rheingold schreibt sehr schön: Leute in virtuellen Gemeinschaften machen alles wie Leute im realen Leben, aber wir lassen unseren Körper hinter uns zurück. Derart wird der Cyberspace, wie man ihn nennt, eben auch präsentiert als ein Raum, der jeglichen Wunsch zu befriedigen imstande ist, besonders aber den Wunsch, oder die Sehnsucht danach, das Fleisch unseres Körpers zu fliehen. Wenn wir unseren Körper abstreifen durch den Kontakt mit dem Internet, unsere körperlichen Grenzen scheinbar aufzulösen imstande sind oder wenigstens zu überschreiten scheinen, heißt das auch, dass uns das Internet erlaubt, spezifisch körperlichen Ängsten, die vielleicht jedem Menschen irgendwie zu eigen sind, auszuweichen, nämlich den Berührungsängsten. Gerade deshalb stellt sich hier die Frage, wo sich bei diesem körperlichen und nicht weniger textuellen Austausch innerhalb des Cybersex die Körper befinden. Wenn sich der Körper auf der einen Seite auflöst, wo passiert hier die nachträgliche Wiederverkörperlichung? Wird hier nicht plötzlich der Bildschirm zum Körper desjenigen, der mir in der virtuellen Welt gegenüber sitzt, mit dem ich um Liebe buhle? Und vor allem, was passiert während des Sexualakts selbst? Befindet sich der Körper der Liebenden hier denn nicht zugleich in einem paradoxen Raum, der innerhalb und außerhalb des Sexualakts sich ausbreitet? Stacy Chillis kann zum Beispiel schreiben: Unsere Liebesaffäre mit Computern, Computergrafik und Computernetzwerken läuft eine Spur tiefer als bloße ästhetische Faszination. Und tiefer als das Spiel der Sinne. Wir suchen nach einem Zuhause für den Geist und das Herz. Unsere Faszination für Computer ist mehr erotisch als sinnlich, tiefer spirituell als nützlichkeitsorientiert. Ein fruchtbarer Vergleich scheint der zwischen Cybersex und Telefonsex zu sein. Telefonsex wird oft als der Prozess bezeichnet, in dem Lust durch eine einzige Art der Kommunikation erzeugt wird, nämlich durch die menschliche Stimme. Hier sind einmal die fließenden Zeichen freigesetzt, frei von ihren Verankerungen in einer partikularen physischen Erfahrung, die idealisierte Fantasie des Kunden zum kräftigsten Anziehungspunkt. Solche Fantasien auslebend, agieren die Teilnehmer innerhalb eines Repertoires kultureller Codes, das es ihnen erlaubt, relativ große Mengen von Information in einem ziemlich kleinen Raum zu komprimieren. Der Telefonsex zur Verfügung stellt, kodiert verbal Gestik, Erscheinung und Vorlieben und drückt diese als verbales Zeichen aus. Manchmal wird dieses Zeichen in einem einzigen Wort komprimiert. Der Kunde entkomprimiert das Zeichen und konstruiert ein dichtes, komplexes, interagierendes Bild. Die Abwesenheit, die hier vorgängig die Lust ermöglicht, wird erst durch das Zeichen selbst spezifiziert. Ähnlich sind im Cybersex das Materielle und das Visuelle doppelt vermengt, wodurch die Zeichen der Lust zugleich Handlung und Niederschrift sind, zugleich Tun und Lesen. Die Interaktion passiert hier wie dort zugleich sowohl als Akt des Lesens und Auspacken der Zeichen, als auch als Schreiben selbst, als das Vermischen der Wörter und Sätze auf dem Bildschirm. Indem ich aber mit elektronischen Bildern interagiere, nicht mit einem materiell widerstandsfähigen Text, absorbiere ich durch meine Finger genauso wie durch meinen Geist ein Modell der Bedeutungen, in der es keine eindimensionale Korrespondenz zwischen Bezeichnendem und Bezeichnetem gibt. Ich weiß quasi per Fingerberührung mit der Tastatur, dass der Text in solcher Weise manipuliert werden könnte, die unmöglich wäre, würde er bloß als materielles Objekt existieren, nicht wie hier als visuelles Display. Der potenzielle Verlust der Bedeutungen durch die Vereinheitlichung via Computertastatur dematerialisiert den Körper, der vorm Keyboard sitzt. Die unmittelbaren Richtungen des Textes und seine glatte Oberfläche, die er dem Betrachter zuwendet durch die visuelle Anzeige, haben direkte Auswirkungen auf die Position des Körpers innerhalb des Cybersex. Denn der Körper kann genauso wie der Text auf unendlich verschiedene Möglichkeiten manipuliert werden. Die Technologie, die uns synchrone Kommunikation ermöglicht, stellt uns hiermit jedoch ein altes Problem auf neue Weise. Was ist der Körper? Mobilisiert werden cybersexuelle Empfindungen um den imaginären Körper herum, indem möglichst einfache Lesarten befähigt werden, die Stoßrichtungen vorzugeben, in denen sich Cyberpunk-Fantasien ausbreiten. So muss man vielleicht zugestehen, dass die phänomenologische Erfahrung mit dem Cyberspace nicht nur von der willfährigen Unterdrückung des materiellen Körpers abhängt, sondern diese nachgerade erfordert. Der kartesianische Geist-Körper-Dualismus ist im Cyberspace wahrscheinlich zugleich ausgelöscht und wiederhergestellt. Der denkende Geist und die ausgedehnte Materie, also das physische Objekt, stehen nicht länger in Opposition zueinander, trotzdem prallen sie in erneuter Gegensätzlichkeit wieder aufeinander. Der Körper, entleert von seinem Geist, rekonfiguriert sich mit Hilfe einer Technologie, die sich gern als die Antithesis der körperlichen Resultate in jenem Körper sieht, der seine Körperlichkeit in den Fantasien des Cyberspace eben gern verliert. Geist als ein Nichtkörper wohnt hier. Die Gefahr eines solchen Modells ist sicherlich die Verführbarkeit des Lesers oder Zuhörers durch die binäre Struktur zwischen physikalisch und virtuell. Dieses Modell bestimmt nur allzu gern die Vorstellungen vom Körper im Cyberspace und erlaubt Körper-Geist-Unterscheidungen, sodass der Cyberspace letztlich nicht mehr als bloße Erweiterung der physikalischen Welt erscheint, sondern als tatsächliche Alternative. Die Frage der Vermittlung verharrt hier also innerhalb des kartesianischen Modells der Dualität von Körper und Geist, aber der Cyberspace stellt auch neue Fragen. Nicht nur Fragen der Zuschreibbarkeit von Handlungen, also Fragen wie wer machte was, sondern auch Fragen der Verifizierbarkeit von Handlungen, also Fragen wie hat ein Subjekt oder Körper etwas gemacht? Diese Frage zielt also darauf, ist hier irgendwo ein physikalischer Körper involviert in die Handlung? Wenn wir eine Metaphysik der Anwesenheit des Körpers entwerfen würden, müssten wir zugestehen, der Cyberspace erlaubt eine Online-Vermittlung, die Qualitäten des Körpers zwar besitzt, aber es ist ein Körper, der seiner Bedeutungen entleert ist. Der Begriff der Kenosis kommt von der theologischen Auffassung her, dass Christus bei der Menschwerdung auf die Ausübung seiner göttlichen Eigenschaften verzichtet habe. Buchstäblich meint der Begriff eine Art Ausleerung. Wenn der Text des Cybersex ein Nachzeichnen des Körpers via der Tastatur auf dem Bildschirm ist, könnte man argumentieren, dann unterläuft der Körper hier eine Art Kenosis, einem Ausleeren seiner sinnlichen und rezeptiven Fähigkeiten. Er wird seiner physikalischen und sensorischen Bedeutung entledigt, am Keyboard zu sitzen, auf dem Bildschirm zu starren. Nichtsdestotrotz wäre es ein gewagtes Spiel, davon zu sprechen, es gebe keine Körper im Cyberspace. Obwohl also im Cyberspace Subjektivitäten keineswegs durch ihre Körperlichkeit definiert werden, stehen wir auch hier immer noch in einem bestimmten Verhältnis zu unserem Körper. Donna Haraway schreibt: Die moderne Medizin ist auch voll von Cyborgs, voll von Paarungen zwischen Organismus und Maschine, beide vorgestellt als kodierte Geräte oder Vorrichtungen, in einer Intimität und mit einer Macht, die nie zuvor in der Geschichte der Sexualität hergestellt worden war. Der Cyborg ist eine Fiktion, die unsere soziale und körperliche Realität vermisst. Wenn Safer Sex eine Art von Sex ist, bei der es den körperlichen Flüssigkeiten nicht gestattet ist, sich zu vermengen, dann scheint die sicherste Art und Weise, heute Sex zu haben, nachgerade jener Cybersex zu sein, bei dem es den Körpern zwar gestattet ist, sich zu vermengen, aber die Flüssigkeiten nicht nur durch Gummi getrennt sind, sondern durch geografische Entfernung. Mit der Bedrohung, die der Materialität des Körpers anheimfällt, durch die Gefahr seiner Auflösung im Zuge der Ausbreitung von AIDS, wird das scheinbare körperlose Versprechen, das uns der Cybersex macht, nur allzu verführerisch. Cybersex erlaubt uns letztlich, körperlichen Genüssen zu frönen, während wir die materiellen Grenzen unseres physikalischen Körpers fliehen. Die Verbindung zwischen Pornografie und mehr oder weniger offen oder heimlich darin transportierten rassistischen Haltungen ist nicht nur im westlichen wissenschaftlichen Diskurs, sondern in der medialen Welt allgemein verbreitet. Ob es der Afrikaner mit seinem scheinbar unmäßigen sexuellen Hunger ist oder der von der guten westlichen moralischen Norm abweichende Araber, stets ist in solchen rassistischen Attitüden eine lange Tradition der Literatur spürbar, die versucht, den unzivilisierten Untermenschen einer sogenannten zweiten oder dritten Welt in Gegensatz zum zivilisierten westlichen Bürger zu stellen. Aber der Blick auf die afrikanische, asiatische, arabische oder auch südamerikanische Welt ist hier nicht immer gänzlich frei vom Faktor eines Wunschdenkens, dass die als minderwertig angesehenen Gruppen zugleich immer auch mit einer gewissen Art eines Lustversprechens versieht, das von einer heimlichen Sehnsucht nach dem Kontakt mit dem anderen erzählt. In diesem Kapitel will ich das Phänomen arabischer Fetischpornografie kurz anreißen, mit speziellem Blick auf erotische Schriften, Bilder oder Filme, die auf Männer aus Nordafrika oder der syrisch-arabischen Halbinsel fokussieren, die zur Quelle sexueller Stimuli für andere Männer werden. Und dies vor dem Hintergrund einer allgemeinen Entwicklung in der Pornografie, die, indem sie auf rassische Merkmale zielt, solche rassischen Merkmale zugleich fetischisiert. Dieses Interesse an arabischen Männern hat im Westen indes eine ziemlich lange Tradition mit genauso weitreichenden Implikationen. Allerdings ist zu beachten, dass solche Art von Pornografie, die rassische Merkmale mit sexuellen Qualitäten vermengt oder erfüllt, zugleich von einer Art Rassismus zeugt, der in seiner relativen Komplexität der strikten politischen Kategorisierung auszuweichen vermag. Es mag jedoch nicht verwunderlich sein, wenn wir uns nicht erwarten, von arabischer Fetischpornografie etwas über den arabischen Mann zu erfahren, das irgendeinen realen Gehalt hätte. Aber was wir daraus herauszuziehen fähig sind, ist sicherlich die spezielle komplizierte Verbindung, die der homosexuelle Blick und der westliche Blick hier eingehen. Arabische Fetischpornografie mag uns also vielleicht etwas lehren über westliche Codes der Maskulinität und ihre Betrachtungsweisen des anderen. Stereotypisch wurde der arabische Mann, wie bereits erwähnt, in der Tradition orientalistischer Literatur, besonders hinsichtlich seiner sexuellen Impulse, als unzivilisiert dargestellt. An arabischer Fetischpornografie mag uns nun vielleicht auffallen, dass diese dem arabischen Mann zugeschriebene Unzivilisiertheit oft in Verbindung steht zur Wahrnehmung proletarischer Klassen oder der Arbeiterklasse an sich. Die Repräsentation arabischer Männer als verkommen oder verdorben und als gefährlich für die westliche Gesellschaft reiht sich ein in die traditionelle Wahrnehmung der Arbeiterklasse oder gar einer amorphen, bedrohlichen Unterklasse von Menschen, jenes dunklen Kontinents, der oft nicht nur die Angst, sondern zugleich immer auch den untergründigen Hass der westlichen Kultur auf sich zieht. Wenn nun jene negativen Bilder in die Domäne homosexueller Pornografie projiziert werden, so zeigt sich schnell, dass sie fruchtbar gemacht werden für ihre Sexualisierung. Das heißt, diese negativen Bilder erfahren eine Aufwertung durch die Fokussierung des Blicks auf die Maskulinität des arabischen Mannes, in striktem Gegensatz zur Männlichkeit einer westlichen Mittelklasse, die allem Anschein nach als schwächer dargestellt wird. Das Stereotyp vom unzivilisierten arabischen Mann und die Art der Diskriminierung nehmen hier also innerhalb eines größeren westlichen Diskurses über Männlichkeit an sich eine neue Bedeutung an. das starke Interesse am Sexualleben arabischer Menschen hat, wie hier zu zeigen ist, eine lange Geschichte in der westlichen Anthropologie des 19. Jahrhunderts und wurde nicht zuletzt durch die Entwicklung von Rassentheorien befördert. Der westliche Blick gegen den Nahen und Mittleren Osten war indes geprägt nicht nur vom Willen, die eigene kulturelle Position zu definieren, sondern eben auch die vermeintlich eigene moralische Überlegenheit über andere Zivilisationen zu untermauern. Orientalisten wie Richard Burton oder Sexologen wie Alan Edwards und R.E.L. Masters waren dabei Wegbereiter der Rassentheorien des 19. Jahrhunderts. Ihre Studien fokussierten auf sexuelle Gebräuche und Initiationsrituale und leiteten hiervon die Idee ab, dass nicht-europäische, nicht-christliche Menschen notwendig moralisch verkommen, promiskuös und stets voller sexuellem Verlangen nach westlichen weißen Bürgern wären. Burton zum Beispiel behauptete, dass die arabische Halbinsel eine spezielle Zone sei, in der die Homosexualität äußerst populär und sozusagen endemisch wäre. Auch gibt er ein wohl ziemlich altes Vorurteil zum Besten, wonach arabische Menschen aufgrund der Größe ihrer sexuellen Organe in einem verwandtschaftlichen Naheverhältnis zu den afrikanischen Schwarzen stehen würden. Edwards und Masters präsentieren arabische Männer in einem äußerst sexualisierten Prosastil als unsensibel und brutal im Verhältnis zu ihrer eigenen Sexualität, als würde ihnen eben jene hochgepriesene europäische Sublimität der Wertschätzung und auch überhaupt des Verständnisses für die Sexualität ermangeln. Solche Meinungen sind vorhersehbar. Aber die Faszinationskraft, die solche Behauptungen auf europäische Reisende ausübten, sollte man nicht unterschätzen. Wenn der Orient dem westlichen Reisenden also Gefahren bietet, dann ist es zugleich auch der Orient, der dem westlichen Mann, der die Gefahr sucht, Erfahrungen bietet. Die Idee allerdings, dass arabische Menschen irgendwie fundamentaler mit ihrer Sexualität verbunden wären, war einerseits das Klagelied der westlichen Kultur über ihren vermeintlich verlorenen Naturzustand, aber viel wichtiger, es garantierte auch das Recht, solche Kulturen auf strenger moralischer Grundlage zu regieren. Dass der Mittlere Osten eine solche Faszinationskraft auf die europäische Kultur ausübt, hat vielleicht nicht nur den Grund in einer exotistischen Sehnsucht nach Offenbarung der Geheimnisse der fremden Kultur, sondern auch den handgreiflicheren, dass europäischen homosexuellen Männern innerhalb der Grenzen der eigenen Kultur die Ausübung ihrer Neigungen oft verwehrt war. Fern liegt mir zu behaupten, dass alle Europäer solche sexuelle Begegnungen suchten, aber um die Grenzen der eigenen Maskulinität zu erforschen, bot die arabische Gesellschaft eine Möglichkeit für homosexuelle Männer. Die Suche nach Erregung mag vielleicht auch bei den Reisen eines André Gide, eines Oscar Wilde, eines E.M. Forster, eines William Burroughs, eines Allen Ginsberg oder eines Roland Barthes in den Nahen oder Mittleren Osten eine Rolle gespielt haben. Die psychoanalytische Revolution, die im Westen dem homosexuellen Begehren mit einem diskreten Geständniszwang begegnete, machte sich in der arabischen Welt nur kaum spürbar. Und noch heute zählen Ägypten, Tunesien und Marokko zu den Hauptzielen des homosexuellen Tourismus. Orte, die unberührt von westlicher Nomenklatur und psychoanalytischer Geschichte geblieben sind, bilden noch heute einen Anziehungspunkt für Bürger des Westens, während zu Hause sich langsam auch der kapitalistische Markt sättigt, der das Interesse an fremden Kulturen zu befriedigen sucht. Als Beispiel hierfür dient mir die Produktionsgesellschaft Jean-Noël Reneclair aus Marseille, die seit Mitte der 80er Jahre hauptsächlich damit beschäftigt war, Pornografie zu produzieren und den dazugehörenden Fetischmarkt zu bedienen. In den Jahren 1997 bis 1999 wurde von dieser Gesellschaft eine amateurhafte Serie herausgegeben, die sich vor allem auf arabische Männer konzentrierte. Wahrscheinlich auch auf die hohe Anzahl der arabischen Bevölkerung der Stadt Marseille anspielend, bietet diese Serie einfache Sequenzen mit jungen arabischen Männern, die am Bett liegen und vor der Kamera masturbieren. Die Kleider, die die Männer tragen, sind meist billig. Es gab keine Versuche, um sie mit teuren Designerklamotten auszustatten. Sie sollen also nichts anderes darstellen als proletarische Immigranten. Die Promotion auf der Verpackung des Videos spricht Bände. Zum ersten Mal hat Jean-Noël Reneclair die heißen Viertel der gefährlichen Vorstädte infiltriert, wo junge Araber sich exhibitieren und in einem improvisierten Studio an sich selbst Gefallen finden. Die Männer sind also Teil einer Unterklasse, werden sozial als gefährlich eingestuft, kommen aus einem verbotenen Teil der Stadt. Solche Assoziationen betonen eigentlich nur den Fremdheitscharakter der sexuellen Allüren der Männer. Aber wie schon so oft festgestellt, die Kolonisation der Welt begann ja einst mit einer Endokolonisation, der kulturellen Assimilation der ländlichen und städtischen Unterklassen innerhalb Europas. Rassismus beginnt also zu Hause, vor der eigenen Tür. Einstmals Projektion der Unterlegenheit eines vermeintlichen Primitivismus und des Fehlens der Moral, die hauptsächlich die Lebensbedingungen der Arbeiterklasse betraf, wurde diese Projektion dann adaptiert und auf menschenfremde Kulturen angewandt. Aber, ob zu Hause oder fern der eigenen Kultur, es ist stets dieser dunkle Kontinent, der das andere darstellt und der als gefährlich wahrgenommen wird hinsichtlich der sozialen Stabilität im eigenen Land. Das in der genannten pornografischen Serie der Firma Jean-Noël Reneclair wird diese Andersheit durch drei Distinktionen transportiert: den Araber, die Arbeiterklasse und die Maskulinität. Die Angst aber, die Dunkelheit in dieser Domäne, hat eine sexualisierte und positive Qualität, ein einzigartiges Käuflichkeitsmerkmal für den schwulen Konsumenten, der an solchen kulturellen Konstruktionen und solchen Resonanzen der Männlichkeit festhalten will. Das Gespenst des homosexuellen Orientalismus geht also wieder mal um. Arabische Fetischpornografie muss vielleicht als Konsequenz des komplexen Verhältnisses gesehen werden, das zwischen den Blicken einer pornografieproduzierenden Gesellschaft und der Natur der Maskulinität selbst besteht. Dabei werden wir, wie gesagt, nicht viel oder gar nichts über aktuelle Lebensumstände der realen, involvierten Männer erfahren. Das dominante patriarchale Denken kreiert hingegen diese Andersheit immer wieder neu, indem es Fremde und Menschen aus der Arbeiterklasse als jenes andere positioniert. Durch die fetischisierte Brille der Homosexualität besehen, werden solche Qualitäten der Andersheit zu Chiffren einer geächteten Männlichkeit, einer Männlichkeit, die virtuell als Tabu gilt oder wenigstens als nicht wünschenswert. Diese Fetischisierung der arabischen Welt, die zum Teil eine Repräsentation des westlichen ambivalenten Verhältnisses zum eigenen Diskurs über Männlichkeit darstellt, spiegelt sich nicht zuletzt in der Häufigkeit, in der der arabische Mann im Diskurs als eine Erscheinung des Bösen fungiert. Mit der Ausbreitung des pornografischen Kinos zur Jahrhundertwende um 1900 war bezeichnenderweise auch die Institutionalisierung der Zensur im europäischen Filmwesen verbunden, und nicht nur dies, die Entwicklung neuer Filmtechniken hielt damit Schritt. Und die Polizeiarchive füllten sich mit Filmen, die, was auch immer das sexuelle Leben betrifft, auf obszöne Art und Weise dazu angetan schienen, beim Zuschauer Erregung hervorzurufen. Dabei ist hervorzuheben, dass in dieser Zeit vielleicht in unvergleichlicher Art und Weise der pornografische Film es ermöglichte, den Gefallen, den Menschen darin finden, zu sehen, mit einer erotischen Aktivität zu verbinden, der den voyeuristischen Genuss, der dabei entstand, strikt zu unterscheiden erlaubte von den sozialen Kontakten, derer man sich dabei entheben konnte. Nicht nur in Großstädten, sondern eben auch in Kleinstädten kam es zu einer enormen Ausbreitung des pornografischen Kinos. Vielleicht zum ersten Mal, aber sicherlich nicht zum letzten Mal, wurden jene Kritiker, die den Primat genitaler über die bloß visuelle Lust vertraten, durch das Aufblühen jenes voyeuristischen Genusses, jener visuellen Sensualität, kurz dieser Schaulust, Lügen gestraft. Der Trend hin zu pornografischen Filmen kann in diesem Zusammenhang vielleicht als involviert in eine noch weitreichendere Entwicklung in der gesellschaftlichen Organisation nicht nur der Körper an sich, sondern der Sinne im Besonderen betrachtet werden. Walter Serner schrieb im Jahre 1913 in der Schaubühne, indem er die tiefer liegenden Gründe für den überwältigenden Erfolg des Kinos zu jener Zeit aufdecken will: Und wenn wir in jene seltsam flackernden Augen sehen, um herauszufinden, warum Menschen ihre letzten Cents ausgeben, um Filme zu besuchen, nehmen sie uns bald mit zurück in die Geschichte der Menschheit. Dort finden wir, großgeschrieben, die Schaulust. Es ist nicht bloß harmlose Faszination durch bewegte Bilder und Farben, sondern eine erschreckende Lust, so mächtig und gewaltig wie die tiefsten Leidenschaften. Es ist die Art Andrang, der das Blut zum Kochen bringt und den Kopf zum Drehen, bis jene verblüffend mächtige Erregung, die jeder Leidenschaft gemein ist, durch das Fleisch zu fließen beginnt. Dieses entsetzliche Gefallen daran, Grausamkeiten, Gewalt und den Tod zu sehen, liegt schlafend in allen von uns. Es ist jener Genuss, der uns dazu bringt, ins Leichenschauhaus zu eilen, zum Schauplatz eines Verbrechens, einer Verfolgungsjagd, eines Straßenkampfes, und dieser Genuss lässt uns gutes Geld zahlen für einen Blick auf eine sodomistische Szene. Und das ist es, was die Massen dazu verführt, sich ins Kino zu begeben, als wären sie besessen. Das Kino bietet den Massen jene Art von Genuss, der Tag für Tag durch den Fortschritt der Zivilisation verloren geht. Und weder die Magie einer Bühne noch die müden Sensationen eines Zirkuses, eines Konzertsaales oder eines Kabarets können ihn ersetzen. Im Kino verlangen die Massen in all ihrem vergangenen Stolz die Sinnlichkeit des Sehens zurück. Schaulust. Während Gesellschaften schon lange Darstellungen brutaler Gewalt, des Hasses, von Krieg und Verbrechen, Zerstörung und Tod erlauben, traf das bis zuletzt nur sehr selten auf Darstellungen nackter Körper und unmittelbarer Darstellungen der Sexualität des Menschen zu. Mit dem Aufweichen sexueller Tabus, dem entspannteren Umgang mit allem Geschlechtlichen, wird auch die Sexualität erst zum voyeuristischen Objekt. Bis heute konnte man beinahe jede mögliche Art des Mordes im Kino dargestellt sehen, aber erst seit sehr geraumer Zeit kann man auch 100 oder 150 Arten des geschlechtlichen Verkehrs betrachten. Aber die Schaulust als solche, der Serner im vorangegangenen Zitat als einer gewaltvollen Leidenschaft einen letztlich korrumpierenden Einfluss zuschreibt, ist hier weder Ursprung noch bloße Wirkung. Der voyeuristische Genuss wurde erweckt und nahm seine heutige Form an, innerhalb der Entwicklung einer höchst rationalisierten und organisierten Gesellschaft. Und der Erfolg des pornografischen Kinos ist damit vielmehr Ausdruck dieser kulturhistorischen Entwicklung der Rationalisierung als Ausdruck einer ursprünglichen Leidenschaft. Auch das Auge musste sich erst anpassen an die Rationalität der bürgerlichen Gesellschaft und letztlich einer hochindustrialisierten Ordnung durch die Gewöhnung daran, die Realität a priori als eine Welt von Objekten zu betrachten, kurz gesprochen, als eine Welt von Waren zu interpretieren. Das Auge steht, verglichen zum Ohr, permanent unter Stress, arbeitend, sich konzentrierend, stets interpretierend. Vom Ohr ist nichts Ähnliches zu sagen. Augen kann man schließen und wieder öffnen, ein Ohr keineswegs. Das Ohr ist eher ein diffuses Sinnesorgan, eher passiv im Vergleich zum visuellen Sinn. Solch eine Arbeitsteilung zwischen den verschiedenen rezeptiven Fähigkeiten des Menschen, eine solche Spezialisation der Sinne, war auf Grundlage der kapitalistischen Produktionsweise auf einer gewissen Stufe der gesellschaftlichen Entwicklung notwendig. Und wiederum, in gewissem Sinne, ist das pornografische Kino Symptom und Ausdruck dieser Entwicklung. Das Auge zu trainieren bedeutet immer auch, den visuellen Sinn an Strategien der Rationalisierung und Modernisierung anzupassen, eine Ausbreitung des Voyeurismus auf der Stufe der Organisation der Instinkte oder Triebe korrespondiert dieser gesellschaftlichen Entwicklung der Wahrnehmungsformen, indem sie die Sexualität an diese Wahrnehmungsformen angleicht. Aber erst die veränderten gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen wir unsere eigene Sexualität betrachten, bringen es mit sich, dass wir theoretisch eine Verbindung herzustellen fähig sind zwischen den Kontrollinstanzen der Macht, den verschiedenen Formen der Selbstregulierung der Subjekte und ihren verschiedenen sexuellen Neigungen oder den Ausprägungen ihrer sexuellen Charaktere. Pornografie ist vielleicht eines jener Siebe, einer jener Filter, durch welche die Macht in die inneren Regionen unserer Sexualität fließt, während unsere Sexualität selbst sich immer wieder neu produziert und zum Teil jener Macht wird. Um letztlich abzukommen von Begriffen, die unsere Sexualität strikt unter dem Gesichtspunkt der Unterdrückung oder der Verdrängung betrachten, hat Michel Foucault Sexualität in seinem ersten Band der Geschichte der Sexualität als zu innerst verknüpft mit der nicht nur diskursiven Macht in unserer Gesellschaft gesehen. Er schreibt an eben diesem Ort: Diese Einpflanzung multipler Perversionen ist nicht der Spott einer Sexualität, die Rache nimmt an einer Macht, die ihr ein exzessiv repressives Gesetz auferlegt hätte. Noch handelt es sich hier um paradoxe Formen der Lust, die sich von der Macht etwa abwenden würden und sie in einer Form anwenden würden, in der sie zu einem zu verlängernden Genuss werden. Die Einpflanzung von Perversionen ist eine Instrumentwirkung. Durch Isolation, Intensivierung und Verfestigung peripherer Sexualitäten verzweigen und multiplizieren sich die Verhältnisse der Macht zur Sexualität und zur Lust, messen den Körper und penetrieren die Arten seines Benehmens. Dieses Vordringen der Macht begleitend, ordneten sich die einst verstreuten Arten der Sexualität, indem man sie einem gewissen Alter zuordnete, einem bestimmten Ort und einem Typus einer bestimmten Praxis. Eine Vermehrung und Ausbreitung der Sexualitäten durch die Ausdehnung der Macht, eine Optimierung der Macht, der jede dieser lokalen Sexualitäten eine Oberfläche der Intervention bot. Diese Verkettung wurde seit dem 19. Jahrhundert sichergestellt und ausgerichtet durch unzählige ökonomische Interessen, die mit der Hilfe der Medizin, der Psychiatrie, der Prostitution und der Pornografie nicht nur in die analytische Multiplikation dieser Lust, sondern auch in die Optimierung der Machtverhältnisse geflossen sind, die sie kontrollieren. Lust und Macht sagen einander nicht ab oder wenden sich voneinander nicht ab. Sie suchen einander, überdecken einander und verstärken einander. Sie sind durch komplexe Mechanismen und Vorrichtungen zur Erregung miteinander verbunden, die der Lust nur neuerlicher Anreiz sind. Mit Foucault ist die Geschichte der Sexualität eingeschrieben in dem Willen zum Wissen, mithin im Willen zur Macht. Pornografie wird uns somit unter der Hand zu nichts anderem als jenem Willen zum Wissen, zu einer nächtlichen Schule der Sexualerziehung, in der durch Mittel des kognitiven Dranges des Voyeuristen der Diskurs der Macht beginnt. Tatsache scheint, dass so manche Studie der Sozialgeschichte der Pornografie Evidenzen bietet, dass sich einige pornografische Filme nur allzu glücklich schätzen würden, wenn man sie als Beiträge zur wissenschaftlichen Untersuchung der Sexualität und ihrer verschiedenen Formen ansehen würde. Kurt Morek schreibt im Jahre 1956 in seiner Sittengeschichte des Kinos: Ein spezieller Beigeschmack wird obszönen Filmen gegeben durch die skrupulös realistische Präsentation jeglicher nur denkbaren Perversion. Obwohl das Leben selbst dem Connoisseur zu Zeiten eine Sicht auf das einfache Laster bietet, ist die Möglichkeit, sich an realer Perversität als Zuschauer zu erfreuen, viel seltener. In diesem Fall versucht der Film, die Lücke zu füllen. Es gibt innerhalb dieses Genres Filme, die im Geist einer Psychopathia Sexualis eines Kraft Ebbing inszeniert scheinen, als ein Handbuch abnormer sexueller Operationen für den zivilisierten Mann. Der Wille zum Wissen erst aktiviert das Auge, welches in der gleichen Bewegung seinen Blick auf die Sexualität richtet. Voyeurismus als ein Instrument der Erkenntnis oder doch vielmehr Erkenntnis als Voyeurismus. Hier wären wir bei der eingangs bereits erwähnten Verbindung zwischen der Neugier, der kognitiven Aktivität und des Voyeurismus in der Geschichte der Entwicklung des Individuums, die die Psychoanalyse zuallererst betonte, angelangt. Lange bevor die Pornografie als solche diese Verbindung sichtbar machte, sprach Freud davon, dass jegliche Neugier sexuelle Aspekte habe. Die optische oder visuelle Organisation der Realität impliziert immer auch Kontrolle, vom wachenden Auge des Jägers bis hin zum großen Auge der Macht. Jean-Paul Sartre schreibt in Sein und Nichts: Zusätzlich beinhaltet die Idee des Entdeckens, der Enthüllung, die Idee eines entsprechenden Vergnügens. Was gesehen wird, wird besessen. Zu sehen bedeutet zu entjungfern. Mehr als dies. Das Wissen ist Jagd. Der Wissenschaftler ist der Jäger, der eine weiße Nacktheit überrascht und sie vergewaltigt, indem er sie betrachtet. Neugier beim Tier ist immer entweder sexuell oder alimentär. Zu wissen bedeutet, mit den Augen zu verzehren. Ich hole hier so weit aus, weil ich vom Komplex des Auges ausgehend von jener visuellen Machtbeziehung, die nicht nur in der Sexualität, sondern besonders stark eben auch in der Pornografie sichtbar wird, auf eine Veränderung aufmerksam machen will, die theoretisch als eine Oralisierung des Auges bezeichnet werden kann. An die Stelle des eigentlichen Auges, das beginnt, Bilder zu verzehren, tritt ein mundähnliches Auge, das dazu angetan scheint, gerade wie ansonsten nur der Mund, etwas in den Körper aufzunehmen, das nur in der Wahrnehmung verdaubar ist. Trotzdem können wir uns manchmal an bestimmten Sachen nicht satt sehen, wie man so schön sagt. Diese Metapher beinhaltet eigentlich schon alles, wovon ich sprechen will. Die Wucherung der pornografischen Industrie, nicht zuletzt im Hinblick auf das Internet, zeigt uns vielleicht in einer noch nie dagewesenen Weise, inwieweit sich unsere Augen in gefräßige Werkzeuge zu verwandeln vermögen, die Bilder zu verschlingen scheinen. Nicht zuletzt die Verarmung der Sprachfähigkeiten des Menschen weist in diesem Zusammenhang auf eine Gefahr hin, von der wir alle zu Zeiten betroffen scheinen. Wenn man mit Sigmund Freud sprechen will, ist die Lust zu sehen zu innerst verbunden mit der Kastrationsangst des Mannes. Ein männliches Kind, das zum ersten Mal das Geschlecht einer Frau sieht, ist zutiefst verwundert darüber, dass dort kein Penis vorhanden ist. Verstört von diesem Faktum stellt sich dann der Knabe mögliche angstbefrachtete Lösungen für dieses Problem vor. Zuallererst könnte das weibliche Geschlecht Produkt einer Kastration sein. Oder aber die Frau verbirgt ihren Penis. Diese beiden Aspekte des Kastrationskomplexes geben der voyeuristischen Manie des Mannes dann ihren Aufschwung. Das Geschlecht der Frau ständig und so nah wie möglich zu betrachten, um das Geheimnis des fehlenden Penises zu lüften. Der erwachsene Mann sucht nach einer Bestätigung seiner kindlichen sexuellen Theorie, den phallischen Mythos über das weibliche Geschlechtsorgan. Eben weil diese Manie, geschlechtliche Organe zu betrachten, aus dem Kastrationskomplex und der damit verbundenen Angst erwächst, bedeutet, viele Penisse in Aktion sehen zu wollen, eine Bestätigung der Intaktheit des eigenen Penises und seiner Widerstandsfähigkeit einholen zu wollen. Die Kastrationsangst reduziert sich durch die Herstellung des Gefühls phallischer Omnipotenz. Die rastlose Suche nach etwas, das nicht gefunden werden kann, der Penis der Frau, wird kompensiert durch das beschwichtigende Schauspiel von Erektionen und Potenz. Der endlose Austausch der Sexualpartner bei sexuellen Orgien, die Reduktion einer Person auf ihre sexuellen Organe, die mechanische Wiederholung in den Aktionen pornografischer Filme entstehen hier also durchaus eher auf der Grundlage der sexuellen Organisation des Mannes als durch die Ideenlosigkeit der Filmemacher, wobei letzteres sicherlich wohl auch eine Rolle spielen dürfte. Die Fantasiewelt des Erwachsenen ist organisiert wie die magische archaische Welt des Kindes, in der Zeit und Raum befreit sind von den Beschränkungen der physischen Realität. Und die Welt pornografischer Filme bietet dem Zuschauer, denn auch Leistungssportler der Sexualität, basierend auf einer kindlichen sexuellen Theorie. Im voyeuristischen Reich pornografischer Filme muss jedoch der unsichtbare feminine Phallus in einen sichtbaren Fetisch verwandelt werden, damit durch Lust die Kastrationsangst überwunden werden kann. John Ellis schreibt zum Beispiel: Der Fetisch, der durch solche Repräsentationen angeboten wird, ist kaum mehr ein Stück Kleidung oder der verführerisch glatte Körper der phallischen Frau. Es ist nun die sexuelle Lust der Frau. Die Frau hat nichtsdestotrotz ihren Phallus im sexuellen Genuss. Das Fehlen des Phallus bei der Frau wird verleugnet in ihrem Orgasmus. Im Orgasmus ist die Frau nicht mehr der Phallus, sie hat den Phallus. Filme, die laufend im pornografischen Sektor produziert werden, gewinnen ihre Antriebskraft durch Wiederholungen von Momenten femininen sexuellen Genusses. Der männliche sexuelle Genuss erscheint in den meisten Fällen nur der Form halber. Die Filme und Fotografien haben meistens mit der Zurschaustellung femininer geschlechtlicher Organe zu tun. Sie kreisen ständig darum, um zu versuchen, dieses Geheimnis zu lüften, die Trennung des Betrachters von ihm abzuschaffen. Die Verwandlung des empirischen Penises in einen mythischen, symbolischen Phallus, in ein fetischisiertes Bild, das die Existenz des femininen Organs bedeutet, bedeutet zugleich auch die Verwandlung, innerhalb derer im Fetisch etwas Unsichtbares sichtbar wird. Aber wir gewärtigen hier ein weiteres Problem, denn die Stelle, an der die Frau den Phallus zu besitzen und einen Orgasmus zu haben scheint, ist nicht weniger und nicht mehr sichtbar als der Phantomphallus, den der Mann in ihr sucht. Dennis Schill schreibt in diesem Zusammenhang mit dem Sichtbarkeitskomplex rund um die Frau sehr schön: Der innere Raum, den sie umspannt, hier identifiziert als die Frau in ihrem Wesen, ist ein unsichtbarer Ort. Er kann nicht durch visuelles Wissen in Besitz genommen werden. Um seine Trennung vom gewussten Raum des pornografischen Films zu betonen, nenne ich dieses zentrale Innere den anderen Ort. Dieser unsichtbare Ort, um den pornografische Filme zwar ständig kreisen, ohne ihn unmittelbar zu zeigen, kann vielleicht eher durch pornografische Sprache visualisiert werden. Stephen Marcus gibt zum Beispiel eine Beschreibung des weiblichen Körpers als Landschaft in einer Konstruktion einer idealtypischen Pornotopia von Max Weber. Weiter unten verengt sich die Szene und verändert sich in Perspektive. Rechts und links nur zwei glatte, schneeige Rippen. Zwischen ihnen an der Stelle ihres Zusammenflusses befindet sich ein dunkler Wald. Wir sind nun in der Mitte unserer Reise. Dieser dunkle Wald, manchmal Dickicht genannt, ist dreieckig in seiner Form. In seiner Mitte befindet sich eine dunkle romantische Spalte. In dieser Spalte sind die Wunder der Natur im Überfluss vorhanden. Von ihrer Spitze führt ein großer rosa Stalaktit hinab, der sich in Größe, Form und Farbe verändert im Gleichklang mit der Bewegung der Gezeiten in der Spalte. In der Spalte, die ungefähr birnenförmig ist, befinden sich Höhlen, die jedem Mann grenzenlos scheinen müssen. Grotten, Einsiedlerhöhlen, Untergrundströme. Eine ganze innere und unterirdische Landschaft. Das Klima ist warm, aber feucht. Stürme sind häufig in dieser Region, wie auch Erschütterungen und Erdbeben. Die Wände der Höhle weiten sich und kontrahieren sich oft in rhythmischer Gewalt, und dabei doppeln die salzigen Ströme, die sie durchfluten, ihren Fluss. Der ganze Ort ist nur dunkel einsehbar. Dies ist das Zentrum der Erde und die Heimat des Mannes. Im pornografischen Film bleibt dieser literarische, utopische andere Ort unsichtbar. Der sexuelle Genuss der Frau, ihre Lust, wird nicht nur bezeichnet, sondern durch externe Zeichen simuliert. In pornografischen Filmen ist häufig allein der Penis sichtbar. Kaum sieht man hier einen Koitus, der nicht damit endet, dass ein Penis in das Gesicht einer Frau ejakuliert. Diese Sicht auf den ejakulierenden Penis scheint selbst für den männlichen heterosexuellen Mann als angenehm, denn für ihn stellt es ein Zeichen der Intaktheit des Penises dar, ein Zeichen auch dafür, dass die Vagina, vorgestellt als unersättlich und gefährlich, ihr Opfer wieder freigegeben hat und dass der Penis so wieder unversehrt das Tageslicht erblickt. Als letztes Beispiel für erotische Literatur, mit dem ich zugleich diesen Ausflug in die Welt der Pornografie beenden will, gibt es hier noch einen kleinen Auszug aus Georges Batailles Roman »Das Blau des Himmels«, in der sehr schön die etwas dunkle Verbindung der Sexualität zur Nekrophilie oder der Todessehnsucht des Protagonisten und Ich-Erzählers aufgezeigt wird. In der Dunkelheit geschah es, dass wir uns suchten. Wir blickten einander in die Augen, nicht ohne Furcht. Wir waren aneinander gebunden, aber wir hegten nicht mehr die leiseste Hoffnung. An einer Wegbiegung tat sich eine Leere unter uns auf. Seltsamerweise war diese Leere zu unseren Füßen ebenso grenzenlos wie der bestirnte Himmel über unseren Köpfen. Eine Menge kleiner, im Wind flackernder Lichter feierte in der Nacht ein schweigendes, unbegreifliches Fest. Zu Hunderten leuchteten diese Sterne, diese Kerzen über dem Boden, auf dem sich die Vielzahl beleuchteter Gräber aneinanderreihte. Ich nahm Dirty in den Arm. Wir waren gebannt von diesem Abgrund aus Grabsternen. Dorothea schmiegte sich an mich. Lange Zeit küsste sie mich inbrünstig. Sie umschlang mich und presste mich mit Gewalt an sich. Das war seit langem das erste Mal, dass sie sich gehen ließ. Hastig entfernten wir uns jene 10 Schritte der Liebenden vom Weg auf den gepflügten Acker. Wir waren noch immer oberhalb der Gräber. Dorothea knöpfte den Mantel auf, ich entblößte sie bis zum Geschlecht. Sie entblößte mich ebenfalls. Wir fielen auf den lockeren Boden. Und ich bohrte mich in ihren feuchten Körper, wie sich eine sicher gelenkte Pflugschar in die Erde bohrt. Unter diesem Körper war die Erde offen wie ein Grab. Ihr nackter Leib öffnete sich mir wie ein frisches Grab. Während wir uns über einem sternenfunkelnden Friedhof der Liebe hingaben, waren wir wie betäubt. Jedes der Lichter kündete von einem Skelett in einem Grab. Sie bildeten dergestalt einen flackernden Himmel, der ebenso verworren war wie die Bewegungen unserer verschlungenen Körper. Es war kalt. Meine Hände drückten sich in die Erde hinein. Ich entkleidete Dorothea, ich beschmutzte ihre Wäsche und ihre Brust mit der frischen Erde, die an meinen Fingern klebte. Ihre unter den Kleidern hervorkommenden Brüste waren so weiß wie der Mond. Von Zeit zu Zeit ließen wir voneinander ab, wir zitterten vor Kälte. Unsere Körper bebten wie 2 aufeinanderschlagende Zahnreihen. Am Ende angekommen will ich mich für Ihr Interesse und Ihre Geduld als Zuhörer bedanken. Ich habe, denke ich, einige Aspekte der modernen Pornografie besprochen, die nicht nur für uns alle eine Rolle spielen, sondern von denen wir auf die ein oder andere Weise auch in unserem täglichen Leben manchmal betroffen sind.